SRF 3.
Wie Kigali die Welt vielleicht verändert. Das neue Abkommen zur Vermeidung von FKW könnte entscheidend sein für unser Klima. Wie Lausanne wohl nicht wirklich helfen wird. Zwar verhandeln dort die Parteien im Syrien-Konflikt für eine neue Waffenruhe, ein Durchbruch wird aber nicht erwartet. Wie aus Zürich die Lage in Eritrea erklärt werden soll. Dort treffen sich Flüchtlinge aus dem ostafrikanischen Land, um ihre Sicht der Situation in ihrer Heimat darzustellen. Und das Wetter. Morgen über dem Mittelland Nebel und Hochnebel, sonst sonnig, 13 bis 18 Grad. Info 3, heute mit Patrick Seiler. Was da in Kigali, der Hauptstadt Ruandas, gestern Nacht beschlossen wurde, das ist nicht weniger als essentiell, um die Erwärmung der Erde zu verlangsamen. Mehr als 150 Staaten haben sich darauf verständigt, den Ausstoß des Treibhausgases FKW zu reduzieren. Einige, vor allem entwickelte Industrieländer, müssen damit schneller vorwärts machen als andere, vor allem Schwellen- und Entwicklungsländer. Massimo Agostinis.
Einst waren es die sogenannten FCKW-Gase in Spraydosen und Kühlschränken, die Umweltforschern Bauchweh machten. Diese Gase schädigten die Ozonschicht, welche uns vor Sonnenstrahlen schützt. Bereits 1987 wurde deshalb im sogenannten Montreal-Abkommen das schrittweise FCKW-Verbot beschlossen, mit positiven Folgen. Das Ozonloch ist heute beinahe verschwunden. Dafür entpuppten sich die Ersatzstoffe, die sogenannten Fluorkohlenwasserstoffe FKW, als Supertreibhausgase. Denn sie lassen die Abwärme der Sonneneinstrahlung nur in geringem Maße wieder in die Atmosphäre entweichen. Die Folge ist der Treibhauseffekt. Dass die Weltgemeinschaft nun die Reduktion der FKW-Produktion beschlossen hat, begrüßt Thomas Peter, Atmosphärenforscher an der ETH Zürich.
Aus meiner Sicht ist das ein großartiger Fortschritt.
Dank dieses Abkommens, so Thomas Peter, kann die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts um etwa ein halbes Grad reduziert werden. Das Abkommen von Kigali gilt deshalb als wichtiger Beitrag zum Klimaschutzabkommen von Paris. Vor einem Jahr beschloss dort die Staatengemeinschaft, die Klimaerwärmung auf unter 2 Grad zu halten. Ersatzstoffe für die FKW-Stoffe gibt es bereits, das CO2 und sogenannte Hydrofluorolefine. Thomas Peter von der ETH Zürich.
Das sind wirklich gute Ersatzstoffe, weil sie sind selber nicht ozonschädigend und sind, was ihre Treibhauseffizienz betrifft, so, dass sie kein neues Problem darstellen.
Das CO2 ist zwar ebenfalls ein Treibhausgas, aber es ist in derart großer Menge in der Umwelt vorhanden, dass eine Nutzung durchaus Sinn macht. Für die Klimageräte und Kühlschränke müsste wegen des großen Vorkommens kein zusätzliches CO2 produziert werden. Dass etwa 100 Entwicklungs- und Schwellenländer den Ausstoß von FKW erst ab 2024 reduzieren müssen, während die Industriestaaten bereits in 2 Jahren damit beginnen, stört Thomas Peter nicht. Schon beim Verbot des Ozonkillers FCKW gestand man diesen Ländern längere Übergangsfristen zu, weil
die sagen, wir haben erst vor wenigen Jahren umgestellt, haben große Investitionen gehabt, sollen jetzt schon wieder umstellen. Das ist einfach eine teure Angelegenheit.
Wie schon beim Abschied vom Ozonkiller FCKW verpflichten sich die Industriestaaten, einen Fonds zu öffnen, der die Entwicklungs- und Schwellenländer unterstützt, wenn sie ihre Produktionsstätten auf die neuen Ersatzstoffe umrüsten. Dank dieses Fonds, das sagen auch Umweltschützer, sei die Umrüstung in den Schwellen- und Entwicklungsländern schnell vorangegangen.
Und nun zu Ueli Zindl. Er hat die Nachrichtenmeldungen des Nachmittags.
In Spanien hat die Polizei ein Schleusernetzwerk zerschlagen. Die Organisation hatte afrikanische Flüchtlinge nach Frankreich, Deutschland und in die Schweiz gebracht. 6 Mitglieder der Bande wurden laut Polizei in Madrid festgenommen. Die Behörden machten keine Angaben zu deren Nationalität. Das kriminelle Netzwerk brachte 500 Menschen aus Staaten südlich der Sahara mit Booten auf spanisches Territorium. Jede Person musste dafür 3.000 Euro bezahlen. In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens 30 Menschen getötet worden. Dutzende weitere wurden verletzt, wie die Polizei und Sanitäter mitteilten. Der Attentäter verübte den Anschlag inmitten einer schiitischen Feier im nördlichen Stadtteil Al-Shab. Die Terrormiliz IS hat sich zu der Tat bekannt. In der südostfranzösischen Stadt Nizza haben rund 2500 Menschen an der nationalen Gedenkfeier teilgenommen für die Opfer des Anschlags vom 14. Juli. Damals raste ein Attentäter mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge und tötete 84 Personen. Die Attacke habe der nationalen Einheit gegolten, sagte Staatspräsident François Hollande, aber Einheit, Freiheit und Menschlichkeit würden siegen. Die Zeremonie fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Zugang hatten nur geladene Gäste, unter ihnen rund 800 Angehörige der Opfer und Überlebende. Bei einer Massenkarambolage im Fäsenstaubtunnel bei Schaffhausen ist eine Person ums Leben gekommen. 11 weitere wurden laut Polizei zum Teil schwer verletzt. Zum Unfallhergang sind die Bär Sprecherin der Kantonspolizei Schaffhausen.
Man weiß zum jetzigen Zeitpunkt, dass es sich um eine Auffahrkollision handelt. Es sind quasi die 4 Personenwagen, dann der Lastwagen und zum Schluss der Reisecar ineinander gefahren. Was genau dazu geführt hat, dazu können wir momentan keine Aussagen machen.
Die Autobahn A4 ist zwischen Schaffhausen Süd und Schaffhausen Nord seit Stunden in beiden Richtungen gesperrt. Das Wetter: Morgen liegt über dem Mittelland Hochnebel mit einer Obergrenze bei 700 bis 900 Metern. Er löst sich am Nachmittag nur zum Teil auf. Sonst ist es ziemlich sonnig. Tagsüber ziehen aus Westen hohe Wolkenfelder auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 18 Grad.
Info 3 Abend.
Die syrische Stadt Aleppo ist täglich unter Beschuss. Die Situation für die verbliebenen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt wird immer schwieriger. Nun starten die Außenminister der USA und Russland sowie mehrere Länder aus dem Nahen Osten, so auch Iran, einen neuen Versuch, eine Waffenruhe für Syrien auszuhandeln und vor allem eben für Aleppo. Die Gespräche finden in Lausanne statt. Unser Mann für die Diplomatie ist Fredrik Steiger. Er verfolgt diese Gespräche. Fredrik Steiger, die Hoffnungen im Vorfeld waren nicht gerade berauschend auf allen Seiten. Warum trifft man sich überhaupt?
Etwas salopp ausgedrückt könnte man sagen, man tut so, als tue man etwas. Man könnte auch von symbolischer Diplomatie sprechen. Denn Tatsache ist, 3 der Hauptakteure am Treffen in Lausanne, die USA, Russland und Iran, sind eigentlich nicht bereit, wirklich etwas zu ändern. Für Russland und Iran läuft es zurzeit gut, denn ihr Schützling Diktator Assad ist auf dem besten Weg, ganz Aleppo zurückzuerobern. Also diese Länder wollen im Grunde auf Zeit spielen. Die USA wiederum sind nicht wirklich bereit, trotz anderslautender Gerüchte, sich militärisch in Syrien stärker zu engagieren, zumal das eine Lösung ja auch nicht unbedingt näher brächte. Also auch die Regierung Obama scheint im Syrien-Drama bestrebt, diesen Konflikt einfach auszusitzen.
Aus Ihrer Sicht, was darf man sich denn von diesen Gesprächen erhoffen? Überhaupt irgendetwas?
Sicherlich nicht viel. Konkret wird über 2 Punkte diskutiert. Zum einen über einen Wunsch der UNO, nämlich auf eine auf wenige Tage begrenzte Feuerpause, damit wenigstens die Verletzten aus Ost-Aleppo evakuiert werden könnten. Zum zweiten gibt es ein Angebot des UNO-Syrien-Vermittlers Demistura, der bereit wäre, persönlich islamistische Rebellen aus Aleppo zu eskortieren, um so die Voraussetzungen für eine Waffenruhe zu schaffen. Aber diese beiden Vorschläge wären bestenfalls winzige Teilfortschritte. Und selbst wenn man sich in Lausanne darauf einigen würde, ist es höchst fraglich, ob man sich anschließend auch dann daran hält.
Der syrische Präsident Assad und mit ihm Russland scheinen fest entschlossen, Aleppo von Terroristen zu befreien. Ist Ihnen denn das Schicksal der Zivilbevölkerung egal?
Zumindest macht es diesen Anschein. Jedenfalls ist ihm die Rückeroberung der syrischen Wirtschaftshauptstadt Aleppo und weiter Teile Syriens so wichtig, dass er bereit ist, sehr viele Opfer, auch zivile Opfer, in Kauf zu nehmen. Und das kann auch nicht wirklich erstaunen. Seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs vor mehr als 5 Jahren sind dort je nach Schätzungen zwischen 400.000 und 500.000 Menschen getötet worden. Opfer auf dem Gewissen haben viele Akteure in Syrien, nicht zuletzt auch etwa die Terrormiliz IS. Aber niemand hat auch nur annähernd so viele Opfer auf dem Gewissen wie das syrische Regime von Bashar al-Assad.
Fredrik Steiger, vielen Dank für diese Einschätzungen.
Info 3 Abend.
Knapp 10.000 Personen aus Eritrea ersuchten allein im vergangenen Jahr in der Schweiz um Asyl. In diesem Jahr sind es bislang gut 3.000 Menschen. Menschen aus Eritrea sind ein Teil unserer Gesellschaft geworden. Aber weiterhin wird höchst kontrovers darüber diskutiert, wie schlimm die Lage im Land am Horn von Afrika wirklich ist. In dieser Diskussion wollen sich Eritreerinnen und Eritreer, die in der Schweiz leben, an diesem Wochenende selbst einbringen, an einer Veranstaltung in Zürich. Inlandredaktor Gaudenz Wacker war dort.
Da ist zum Beispiel Kubrom Dafla. Der 68-jährige Eritreer kennt das System seines Heimatlands von innen und vor allem von oben. Er stellt sich als ehemaligen Vize-Finanzminister des Landes vor. Vor 7 Jahren flüchtete er, weil er habe einsehen müssen, dieses Regime zerstöre das Land. Eritrea sei kein Rechtsstaat.
Even in a family, father, mother, children, there is a rule of law. When you eat, what you do in the kitchen, who washes the dishes, what you do, this is a rule of law.
Auch in Familien gäbe es Regeln, wer wäscht ab, wann wird gegessen. Aber in Eritrea gelte die Verfassung nicht. Seit 15 Jahren habe das Parlament nicht getagt. Es gäbe auch keine unabhängigen Gerichte. Leute würden grundlos inhaftiert. Abdulrazek Said etwa, der junge Mann, erzählt, er sei über ein Jahr eingesperrt gewesen, ohne zu wissen, warum.
Ich habe erst nach 6 Monaten gewusst, warum dass ich im Gefängnis bin. Und der Grund war, dass ich habe ein paar Fragen gestellt, als ich in der Schule war.
Politisch ungenehme Fragen hätten ihn ins Gefängnis gebracht, wo er Folter erlebte, Hunger, wo Inhaftierte reihenweise gestorben seien. FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen bereiste das Land Anfangsjahr selbst, zusammen mit anderen Schweizer Politikerinnen und Politikern. Für die Schilderungen aus eritreischen Gefängnissen hat auch er nur einen Kommentar übrig.
Abscheu!
Es sei tatsächlich dringend angezeigt, dass das eritreische Regime seine Gefängnisse endlich internationalen Beobachtern zugänglich mache. Er habe aber Anzeichen dafür, dass die Wahrscheinlichkeit dafür gestiegen sei. Überdies solle sich, wer sich ein Bild von der Lage machen wolle, nicht nur auf Berichte von Geflüchteten stützen. Sie hätten ein Interesse daran, die Situation möglichst schlimm darzustellen.
Sie sind natürlich beschränkt objektiv. Es kann ja nicht sein, dass man die Berichte, die da ungeschminkt kommen, nur von Exil-Eritreern und Leuten, die den Staat sowieso eigentlich bekämpfen wollen, das ist nur die halbe Wahrheit.
Nach Erkundungen auch im Land selber stufte das Schweizer Staatssekretariat für Migration SEM im Juni die Lage leicht anders ein. Das Risiko, inhaftiert zu werden, sei in jüngster Zeit kleiner geworden. Jedenfalls für Personen, die das Land illegal verließen und den berüchtigten Militär- oder Nationaldienst bereits geleistet haben oder gar nie aufgeboten wurden, etwa Minderjährige. Sie werden seit Juni grundsätzlich weggewiesen. Die Eritreerinnen und Eritreer selbst, die am Wochenende in Zürich ihre Sicht der Dinge öffentlich machen, protestieren dagegen. Sie haben heute eine Petition gegen die Verschärfung lanciert. Am Tag der Menschenrechte im Dezember wollen sie die Unterschriften Justizministerin Simonetta Sommaruga übergeben.
So viel Info 3 für den Moment. Für die Ausgabe waren Kevin Gahannes und Patrick Seiler zuständig. Wir wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.